So, wir fangen an. Wir sind ja heute irgendwie in etwas kleinerer Besetzung, wobei natürlich die linke Seite, wie eigentlich immer, hervorragend besetzt ist. Also die Liste der stimmberechtigten Mitglieder. Nein, heute wird nicht mehr abgestimmt und wir machen den Bericht auch nicht nochmal auf, sondern er ist fertig, gedruckt. Es gibt auch keine weiteren Sondervoten mehr. Diese Themen sind durch. Ich darf damit beginnen, zunächst mal die Vorsitzende des Umweltausschusses, Bärbel Höhn, hier bei uns zu begrüßen, die ja immer ein bisschen auch ihre schützende Hand über uns gehalten hat. Herzlich willkommen hier bei uns im Ausschuss und auch das eine oder andere Mal uns gut geholfen hat. Das Übliche, zunächst dürfen auch hier wieder Aufnahmen gemacht werden, die sind aber schon gemacht worden, wenn ich das richtig sehe. Es gibt heute keinen Stream im Internet, weil wir eigentlich schon rein zeitlich nicht mehr wirklich existieren. Es wird aber noch mal, wenn ich das richtig sehe, ein Wortprotokoll erstellt. Ja? Dann darf ich weiter fortfahren in den Begrüßungen. Ich darf heute begrüßen als neu, das erste Mal bei uns in der Kommission, sonst in den Arbeitsgruppen, Frau Marchand als Jugendbotschafterin aus der Arbeitsgruppe 1, Herr Gassner, Herr Meister, und Herrn Fox als ständiger Gast. Herzlich willkommen bei uns. Ich darf wie üblich die Präsidenten begrüßen, Herrn König vom Bundesamt für Strahlenschutz und Herrn Watzel von der BGR. Herzlich willkommen bei uns. Und tausend Dank, wenn ich das jetzt so sagen darf, für Ihre Unterstützung in den vergangenen 2,5 Jahren. Das war wirklich extrem hilfreich. Sie haben uns über manche Klippe auch geholfen. Und Sie sind eigentlich, ich glaube, Sie sind in jeder Sitzung, also Herr Watze und sein Vorgänger, muss man, glaube ich, dazu sagen, in jeder Sitzung hier gewesen. Herzlichen Dank dafür. Bedanken, ja genau, Sie können ruhig mal klatschen dafür. Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich beim Bundesumweltministerium. Das kommt heute Abend noch mal richtig, wenn wir bei der Ministerin sind. Aber ich möchte mich bei Herrn Klosters, bei Herrn Hart, auch bei Frau Kaspers, die ich jetzt gar nicht sehe, herzlichst bedanken für Ihre ständige Hilfe hier in der Kommission durch Ihre aktiven Beiträge, aber auch durch Ihre vielen Informationen, die Sie im Hintergrund uns gegeben haben, für die ein oder andere Arbeit, darf man das sagen, die Sie uns schon mal abgenommen haben und für Ihre freundliche Begleitung unserer Tätigkeit bis wirklich nachts um eins in der letzten Sitzung. Herzlichen Dank Ihnen dreien für Ihre Arbeit hier für uns. Dankeschön. Jetzt gucke ich gerade, Wirtschaftsministerium ist noch nicht da, sonst, aber Herr Pape, richten Sie auch aus, herzlichen Dank, dass er dabei gewesen ist. Und es war ja schön, dass wir hinterher auch alle in einen gemeinsamen Konsens gefunden haben, auch die beiden Häuser. Also bitte richten Sie ihm auch unseren herzlichen Gruß aus, aber er wird ja wahrscheinlich noch kommen, wenn sein Namensschild hier steht. Ihnen allen möchte ich auch danken für die engagierte Arbeit in dieser Kommission. Es war mehr als das, was üblich ist, was man leisten muss. Denn wenn man die Zahlen sich anguckt, gerade mal 35 Kommissionssitzungen, 93 Arbeitsgruppensitzungen, klingt noch nicht so viel. Aber die Arbeit, die tatsächlich dahinter gesteckt hat, war schon enorm. Und eben hat mir schon ein Kommissionsmitglied gesagt, er wüsste gar nicht, was er mit seiner freien Zeit künftig am Wochenende machen soll, wenn es keine Texte mehr zum Vorbereiten etc. gibt oder Durcharbeiten gibt. Also ich kann allen nur empfehlen, genießen Sie jetzt die freie Zeit, die Sie in Zukunft haben. Herzlichen Dank für Ihr tolles Engagement, das Sie gezeigt haben und Ihren Willen zum Konsens und Ihren wirklich enormen Willen dazu, diese Kommission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Als wir uns das erste Mal vor 2,5 Jahren zusammengesetzt haben, war all dies nicht absehbar. Wir waren und sind hier eine recht heterogene Gruppe, wenn man sich so mal umschaut. Jeder hat also seine eigene Historie, wo er herkommt, auch in Verbindung mit dem Thema Endlager. Ich sage das jetzt mal augenzwinkernd zu Michael Müller. An uns beiden sieht man das ja auch immer sehr schön, dass wir aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Aber wir haben uns hier in dieser Kommission zusammengefunden. Wir haben gezeigt, dass wir aufeinander zugehen können. Und das finde ich eine enorme Leistung, die sich jetzt in fast 700 Seiten Bericht ausdrückt und die sich auch darin ausdrückt, dass die abschließende Abstimmung bei den stimmberechtigten Mitgliedern bei nur einer Gegenstimme erfolgt ist, also bei 14 von 15. Bei den nicht stimmberechtigten Mitgliedern, die wir in einem Meinungsbild, um ein Meinungsbild gebeten haben, auch nur zwei der Anwesenden dagegen gestimmt haben, was ich für so ein auch umstrittenes, in der Öffentlichkeit umstrittenes und erkämpftes Thema doch für eine ganz klare Perspektive zeigt. Jetzt können wir nur noch alle hoffen, dass das, was wir hier geschrieben haben, auch zügig umgesetzt wird. Der Deutsche Bundestag, und ich möchte ganz herzlich den anwesenden Bundestagsabgeordneten danken, wirklich für ihr Engagement, vor allen Dingen auch den Berichterstattern, dass sie es schon geschafft haben. Und das ist etwas, was vielleicht auch in der öffentlichen Darstellung zu kurz kommt, quasi noch vor Ende der Kommissionsarbeit das Thema nationales Begleitgremium schon durch den Deutschen Bundestag zu bringen. Wir wissen alle, wie langsam manchmal die Parlamentsmühlen mahlen. Und dass es hier gelungen ist, Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie das vollbracht haben. Genauso gehört dazu die Neuorganisation der Behörden. Auch die haben Sie ja schon durch den Bundestag gebracht. Und hier nochmal auch ein Dankeschön an den Bundesrat. Die bekommen das jetzt mal vorab, weil am 8. Juli ja alles auch entsprechend noch auf der Bundesratstagesordnung steht. Und dann wünschen wir dem Bundesrat genauso kluge und einvernehmliche Beratung in der Sache, wie das vorher beim Bundestag gewesen ist. Gleichwohl möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, den Länderministern zu danken für ihr Engagement, hier bei uns zu sein und mitzuarbeiten. Jetzt zu der linken Seite, den Stimmberechtigten. Das war ja keine Selbstverständlichkeit, dass Sie hier gesessen haben, sich viel Freizeit auch um die Ohren gehauen haben, wenn ich das so salopp formulieren darf, viele Nächte miteinander verbracht haben und Tage miteinander verbracht haben, um Texte abzustimmen und miteinander zu ringen. Herr Grunwald lächelt mich an, genau, wir hatten ja so ein paar Fälle. Sie haben Arbeitsgruppen geleitet, Sie haben sich immer wieder getroffen, Sie mussten mit den Unwägbarkeiten des politischen Lebens klarkommen, wenn ich das auch noch mal sagen darf, auch manchmal mit der Art der Entscheidungsfindung, wenn ich das mit einem zwinkernden Auge auch noch hinzufügen darf. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, in einer Kommission, die von ihren Ursprüngen so konstruiert war, stimmberechtigte, nicht stimmberechtigte Mitglieder, es doch zusammenzufügen und gegenseitig auch Respekt zu zeigen im Umgang miteinander. Und wie gesagt, dass hier alle aus den unterschiedlichsten Richtungen zusammengekommen sind und den Willen zum Konsens hatten. Herzlichen Dank von Michael Müllers Seite, der jetzt gerade nicht da ist, und mir, da ist er. Herzlichen Dank dafür, das war wirklich großartig. So, jetzt schlage ich vor, dass wir vielleicht Frau Höhn kurz das Wort geben, als unserer in Anführungsstrichen zuständigen Ausschussvorsitzenden. Und dann, was die Vorstellung des Berichts angeht, mache ich Ihnen gleich einen kurzen Vorschlag. Aber jetzt bitte erst Frau Höhn.
Ja, ich kann mich eigentlich den Worten der Vorsitzenden anschließen, weil wir haben das ja auch vom Ausschuss immer wieder begleitet. Wir haben uns Berichte geben lassen, wenn es Schwierigkeiten gab, auch bei der auch schwierigen Umsetzung, was Personal anging, was zuarbeiten soll, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, was gemacht werden soll. Dann gab es schon natürlich auch noch eine sehr gute Zusammenarbeit, und die werden wir ja auch noch mal Ende September haben, um dann noch mal auszuwerten, wie die Öffentlichkeit jetzt auf den Bericht reagiert, sodass wir dann Ende September mit dem Umweltausschuss noch eine gemeinsame Sitzung haben werden und Sie eben auch diesen Endpunkt Ihrer Arbeit dann hier auch noch leisten können, auch außerhalb der 2 Jahre und 2 Monate, die Ihnen ja das Parlament zugebilligt hatte. In der Tat ist das eine wirklich sehr umfassende Arbeit, und wir wissen alle, in welchem heiklen Thema sie vonstatten gegangen ist. Wir haben zum einen natürlich schon ein bisschen auch geliefert mit dem Standortauswahlgesetz, was wir Ihnen vorgelegt haben, aber Sie haben da noch sehr gute Anregungen für uns jetzt erarbeitet. Und ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig war, dass wir jetzt eine offene Suche haben, dass wir wirklich in allen Gesteinsarten suchen, nicht nur im Salz, sondern auch im Granit und im Ton. Und dass wir sehen müssen, dass wir das bestmögliche Lager hier für hochradioaktiven Abfall in Deutschland finden. Insofern ist jetzt ein langer Weg, liegt vor uns. Einige von Ihnen haben ja schon sehr wohl auch darauf hingewiesen, dass die Zeiträume, die wir festgelegt haben, wahrscheinlich schon sehr ehrgeizig, überehrgeizig sind und dass es wahrscheinlich sogar eher längere Zeit braucht. Aber die Fehler der Vergangenheit zeigen ja auch, wenn man sich zu wenig Zeit nimmt, dann braucht man am Ende länger. Also insofern ist es, glaube ich, gut, am Anfang eine gute Vorarbeit zu leisten, das Ganze richtig einzustielen und damit letzten Endes auch ein so hochsensibles Thema erfolgreich auf den Weg zu bringen. Natürlich gibt es einige Punkte, die hier nicht geklärt werden konnten oder auch nicht geklärt worden sind. Das schmerzt viele, gerade auch diejenigen, die in der Region von Gorleben unterwegs sind und dort den Widerstand eigentlich immer sehr stark sich daran beteiligt haben. Aber das wäre vielleicht auch eine Überforderung dieser Kommission gewesen, das zu machen. Also insofern haben sie sich im Rahmen dessen, was möglich war, glaube ich, auf ein sehr gutes Ergebnis hier einigen können. Das erleichtert uns die Arbeit, weil wir jetzt eben mit dieser guten Vorarbeit auch weitermachen können. Ich möchte mich da ganz herzlich bedanken, auch im Namen der anderen Mitglieder meines Ausschusses. Wir sind jetzt gefordert, noch in dieser Legislaturperiode, also bis zum nächsten Sommer, dieses Gesetz eben auch unter Dach und Fach zu bringen, zu verabschieden im Deutschen Bundestag. Und dann hätten wir, glaube ich, eine wichtige Etappe erreicht. Aber es ist einfach auch notwendig, dass wir es immer im fraktionsübergreifenden Konsens machen. Denn das ist einfach eine so lange Geschichte, ein so langer Weg, dass da Mehrheiten, die gerade zufälligerweise momentan existieren, eben über diese Jahrzehnte nicht unbedingt tragen müssen. Und deshalb ist es auch wichtig, diesen Weg innerhalb des Parlaments zu gehen, dass wir das möglichst fraktionsübergreifend hinbekommen und damit eben auch eine Kontinuität in diesem Prozess gewährleisten. Also danke für Ihre großartige Vorarbeit und wir werden jetzt versuchen, vom Parlament her das Beste draus zu machen.
Herzlichen Dank, Frau Höhn, für Ihre Worte. Und jetzt komme ich zum Thema Vorstellung des Berichts. Jetzt ist es ja nicht so, als würden wir den Bericht nicht kennen und wir ihn schon an dem einen oder anderen Stelle vorgestellt haben. Ich würde aber vorschlagen, auch weil Öffentlichkeit teilweise zugegen ist, dass die Arbeitsgruppenvorsitzenden vielleicht ganz kurz das für sie Wesentliche darstellen. Und ganz kurz, Herr Gassner, ich würde auch logischerweise mit der Arbeitsgruppe 1 beginnen, die vielleicht mal ganz kurz aufzeigt. Öffentlichkeitsbeteiligung war ja ein Bereich, der für uns auch Neuland war in der Form, sodass ich Sie vielleicht bitten würde, Herr Gassner oder Herr Meister, ich glaube, Herr Gassner, vielleicht ein paar Worte noch zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung zu sagen.
Ja, Frau Vorsitzende, überraschend und gerne. Wir kennen den Bericht tatsächlich. Gerade der Bereich Öffentlichkeitsbeteiligung war ja einer, den wir sehr lange diskutiert haben. Wichtig war uns, dass wir, wie wir es dann in der Schlussphase genannt haben, ein Beteiligungssystem entwickelt haben, in dem wir verschiedene Trägerstrukturen haben, die sich dem zukünftigen Prozess gegenüber offen zeigen. Wir haben als Trägerstrukturen uns darauf verständigt, dass wir auf drei Ebenen tätig sind. Das eine ist das schon viel zitierte nationale Begleitgremium. Das zweite ist, dass wir eine starke Vor-Ort-Verankerung in den Regionalkonferenzen derer haben, die zunehmend dann betroffen sein werden. Und wir haben uns darauf verständigt, dass es aber auch gut ist, zwischen der nationalen und einer regionalen Ebene noch eine überregionale Ebene einzubauen. Wir haben außerdem gesagt, es ist wichtig, dass die Beteiligung auch einen Paten hat, den wir Partizipationsbeauftragten nennen, der die Aufgabe hat, eben darauf zu achten, dass das System, das installiert ist, auch gut funktioniert. Wir haben vielleicht die meisten Meinungsverschiedenheiten während des Arbeitsprozesses bei der Frage gehabt, in welchem Verhältnis steht das System, die Struktur zu der Offenheit, die ein so langfristiger, ja fast generationenübergreifender Prozess notwendig macht, weil wir davon ausgehen, dass noch vieles im Fluss sein wird, und haben deshalb das, was man eher dann als Formate bezeichnet, wie werden dann Workshops installiert, wie wird die Online-Befragungen ausgestaltet. Diese Fragen sind noch ausfüllungsbedürftig, aber das ist gerade nicht die Aufgabe gewesen, heute etwas in Stein zu meißeln, was in 20 oder 30 Jahren erst Anwendung findet. Von daher, glaube ich, haben wir jetzt ein sehr weitgehendes System, das auch beispielsweise in der Besetzung des Nationalen Begleitgremiums mit dem Ansatz, dass Teile der Mitglieder aus der Bevölkerung über ein bestimmtes Verfahren, Bürgergutachten, Planzellenverfahren gewonnen wird, sehr gut auf den Weg gebracht. Ich möchte auch nochmal hervorheben, dass die Arbeit der AG 1 ja auch davon geprägt war, dass wir eine Beteiligung während der Kommissionsarbeit organisiert haben, insgesamt einen Beteiligungsprozess dort installieren konnten, der am Ende jetzt wieder eine bestimmte Unzufriedenheit hatte, weil er nicht mehr die Tiefe finden konnte, die wir uns vielleicht gewünscht hätten, hätten wir noch etwas mehr Zeit gehabt. Hätten wir noch etwas mehr Zeit gehabt, hätten wir aber vielleicht auch noch mehr Sondervoten bekommen. Von daher sind wir ganz froh, dass wir jetzt zu einem Ende kommen, dass eben auch eine gute Verarbeitung gefunden hat, dass wir sagen, okay, wir können jetzt nicht mehr alles leisten, aber wir haben dann die Gastfreundschaft des Umweltausschusses, die ja gerade schon angesprochen ist, und werden da auch noch mal tätig werden. Wir haben jetzt einen sehr intensiven Beteiligungsprozess während der Arbeit gehabt. Wir haben jetzt verstanden, auch Frau Marchand ist stellvertretend vorgestellt worden, auch junge Erwachsene zu mobilisieren und mit in die Diskussion mit einzubeziehen. Wir haben die Formate sehr unterschiedlich gehabt mit der Fachwelt, mit den jungen Erwachsenen, mit denjenigen, die in den Regionen repräsentiert sind. Von daher konnten wir Wesentliches an Überlegungen, die wir zu Papier gebracht haben, auch schon praktizieren. Und das macht uns auch den Mut, dass Sie zukünftigen Prozess, diese Beteiligungsprozesse in den Ausgestaltungen, wie wir sie angefangen haben, auch eine Fortsetzung erfahren.
Herzlichen Dank, Herr Gassner. Herr Meister, wollen Sie da noch was hinzufügen? Gut. Herr Steinkämper? Ihre Arbeitsgruppe hat ja die Themen bearbeitet, die jetzt zügig im Gesetzgebungsverfahren sich wiederfinden müssen und wo, glaube ich, auch der größte Zeitdruck ist.
Das sehen wir in der Arbeitsgruppe 2 genauso. Die Arbeitsgruppe nannte sich Evaluierung. Insofern schon eine singuläre Geschichte, dass ein Gesetz evaluiert wird, bevor es überhaupt zur Anwendung kommt. Das ist aber kein Zufall, sondern das war vom Gesetzgeber so gewollt, einschließlich der Einsetzung der Kommission, die die Weichen stellt. Und die Kommission hat sich bemüht, die Weichen zu stellen. Und wie Sie schon sagten, Frau Vorsitzende, ist der nächste Schritt, dass die so richtig gestellten Weichen und Gleise auch befahren werden. Und da ist der Gesetzgeber am Zug. Wenn ich die Arbeit der Arbeitsgruppe kurz skizziere, dann sind folgende Punkte hervorzunehmen. Einen nannten Sie schon, Frau Vorsitzende. Das ist das Stichwort Organisationsstruktur. Es hat sich gezeigt, dass die im Stand AG vorgegebenen Regelungen, Organisationen, Aufgabenverteilung nach einhelliger Auffassung der Kommission den Aufgabenstellungen nicht in idealer Weise gerecht werden kann. Deshalb haben wir Vorschläge gemacht zur Umorganisation und es ist sehr erfreulich, dass diese Vorschläge zum Teil schon umgesetzt sind oder dabei gesetzt werden, umgesetzt zu werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bedarf es noch der Befassung im Bundesrat. Aber die soll jetzt auch, wenn ich das richtig sehe, diese Woche noch erfolgen. Und dann ist die Tinte des Bundespräsidenten gefragt, wobei ich keinen Zweifel habe, dass er sie auch nutzen wird. Ein zweiter Punkt, mit dem wir uns befasst haben, klingt zunächst etwas weit hergeholt. Aber das Stichwort, wie steht es denn mit internationalen Übereinkommen, Handelsübereinkommen? TTIP im Augenblick, das Schlagwort. Und da war es der Kommission wichtig, sicherzustellen, dass diese Übereinkommen, wie auch immer sie sich schlussendlich gestalten, die vorhandenen wie die in Bearbeitung befindlichen, jedenfalls eines nicht verhindern, die Organisationsstruktur, so wie sie hier von der Kommission vorgeschlagen ist und zum Teil schon implementiert ist, Stichwort einheitliche Bundesgesellschaft, 100%, nicht durch Übereinkommen dieser Art gefährdet werden. Diese Zusicherung ist vom Bundeswirtschaftsminister dankenswerterweise erteilt worden. Und ich gehe davon aus, dass diese Zusicherung auch eingehalten wird, sodass bis auf Weiteres kein Handlungsbedarf in diesem Feld besteht. Ein weiteres Stichwort war das sehr zentrale Stichwort Rechtsschutz. Nehmen wir das beste Gesetz, die besten Regelungen taugen nichts oder taugen nicht wirklich was. wenn nicht die Möglichkeit steht, dass der Bürger und Betroffene auch die Anwendung des Rechts im Vollzug in der konkreten, im konkreten Punkt überprüfen können, und zwar auch klagemäßig. Da haben wir uns entschlossen, unter einem Gesichtspunkt den Rechtsschutz zu erweitern. Das war europarechtlich bedingt. Man muss dazu hinzufügen, das war eine Änderung der europarechtlichen Bestimmungen, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Stand-AG noch nicht galt. Von daher, niemand ist Hellseher und es ist keiner im Vorwurf zu machen, dass da ein Defizit entstanden war. Dieses Defizit haben wir vorgeschlagen zu beseitigen. Und wir haben uns auch im innerstaatlichen Recht entschlossen, in der Kommission den schon vorhandenen Rechtsschutz im Rahmen des § 17 nicht stattdessen zu streichen, sondern kumulierend in beiden Bereichen Rechtsschutz entsprechend vorzusehen. Ein weiterer Punkt ist, wir haben es mal neutral genannt, in der Zusammenfassung die frühzeitige Sicherung potenzieller Standorte. Damit zentral verbunden ist das Thema Veränderungssperre in Gorleben, welche in der Tat, das hat die Kommission auch so gesehen, den Standort Gorleben in singulärer Weise betrifft, weil der Standort eben schon entwickelt ist. Der zentrale Punkt war, zu bitten, die Bundesregierung, kurzestmöglich eine gesetzliche Regelung zu erarbeiten, die eine frühzeitige Sicherung von Standortregionen und Standorten für potenzielle Standorte sicherstellt. Ich weiß aus bilateralen Beziehungen, dass die Bundesregierung unter Federführung des BMUB intensiv daran arbeitet. Und das Ziel ist hier möglichst eine Gleichgewichtung und Gerechtigung und die Sicherung der Standorte allfällig, soweit sie denn in Frage kommen, sicherzustellen. Ein weiteres Stichwort ist das Thema Exportverbot. Im geltenden Recht ist geregelt, dass bestrahlte Brennelemente aus Leistungsreaktoren nicht exportiert werden dürfen, sondern als Abfall hier in Deutschland geordnet beseitigt werden müssen, im Endlager letztendlich. Dass dieses Exportverbot jedenfalls nach Auffassung der Mehrheit der Kommission erweitert wird auf bestrahlte Brennelemente aus Forschungsreaktoren. So viele gibt es davon in Deutschland nicht mehr. Aber es gibt eine besonders zentrale Einrichtung, es gibt mehrere, aber eine möchte ich jetzt hier stellvertretend nennen. Das ist der Reaktor Garching 2. Und dieser Reaktor Garching 2 hat Aufgaben und nimmt Aufgaben wahr, die im Bereich der Wissenschaft und Forschung, Spitzenforschung bedeuten, die aber auch für medizinische Zwecke und andere gesellschaftlich relevante Zwecke von überragender Bedeutung sind. Die Kommission ist der Auffassung, so ist es auch im Bericht festgehalten, dass diese Zwecke und diese Ziele weiterhin möglich sein müssen, auch wenn im Einzelfall eine Kollision mit dem Exportverbot bestehen sein könnte, aus Nichtverbreitungsgesichtspunkten. Das ist also auch geregelt und wohlgemerkt, ich betone nochmal, Spitzenforschung, das war die Auffassung der Kommission, muss weiter in Deutschland möglich sein und wir sind schließlich ein Industrieland und haben da eine führende Rolle, auch in der Wissenschaft, in der Welt. Weitere Nebenpunkte, die ich noch colorandi causa erwähne, ist die Sicherung von Daten und den Informationszugang. Bei einer solch langfristigen, umfassenden Aufgabe liegt es auf der Hand, dass die Daten, die generiert worden sind und generiert werden, gesichert werden müssen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn Sie in das geltende Recht hineingehen. Da finden zwar überall oder an einigen Stellen Regelungen, die eine Sicherung bedeuten, aber immer nur auf Zeit in aller Regel und nicht mit Blick auf das Endlager. Und dementsprechend die Empfehlung, dieses durch eine entsprechende gesetzliche erweiternde Regelung sicherzustellen. Schließlich haben wir uns auch mit Umweltprüfung und Raumordnung im Standortauswahlverfahren beschäftigt und sind zu dem Ergebnis gekommen, einvernehmlich, dass es da das Standortauswahlgesetz schon jetzt das geltende, die Umweltfragen und Raumordnung in sich umfassend regelt, also Bauleitplanung und so weiter, da nicht dazwischen funken kann, um einen saloppen Ausdruck zu gebrauchen. Und wir haben uns vorgestellt, dass um dieses sicherzustellen, klarzumachen, der § 28 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes, welcher eine ähnliche Zielsetzung hat, hier Pate stehen kann. Dann haben wir uns mit der Frage vergleichendes Verfahren beschäftigt, auch vergleichendes Auswahlverfahren, komparativer Verfahren haben wir das genannt. Auch da haben wir Klarstellungen im Gesetz vorgenommen, die zweifelsohne dann sicherstellen, dass dieses komparative Verfahren in jeder Stufe auch voll zur Anwendung kommt. Und schließlich haben wir uns mit der Verankerung von Sicherheitsanforderungen im Gesetz, im Stand-AG, das ist ja zum Teil so vorgesehen, da entsprechende Empfehlungen der Kommission gesetzlich umzusetzen, aber ergänzend durch eine Verordnungsermächtigung doch zu schaffen wäre, dann konkretisierend in einer Verordnung weiter zu unterfüttern. Schließlich haben wir uns mit der Frage der Verankerung des Atomgesetzes, des Atomausstieges im Grundgesetz befasst. Ich betone ausdrücklich mit der Frage befasst. Wir haben auch Gutachten eingeholt, die dargelegt haben, was im Grunde kundigen Tim Bahnhof vorher schon klar war. Selbstverständlich ist das gesetzestechnisch möglich, eine solche Regelung vorzunehmen oder solche Regelung vorzusehen. Wobei allerdings die Frage ist, ist das nach welchen Kriterien pro und contra auch wirklich sinnvoll, sowas zu implementieren? Da hat die Kommission sich entschieden, auch mit Blick auf ihre insofern nicht ausgeuferte Aufgabenstellung, diesen Aspekt dem Gesetzgeber mit auf den Weg zu geben und ihn in geeigneter Weise zu betrachten und zu berücksichtigen. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Steinkämper. Herr Brunsma, Ergänzung dazu, jetzt nicht zu Sondervoten, sondern zur Arbeitsgruppe. Sondervoten machen wir später.
Ja, da kann ich ja dann auch noch einiges erzählen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich den Worten von Herrn Steinkämper sehr anschließen. Ich glaube, es war eine sehr konstruktive AG. Und ich denke, an den vielen einzelnen Punkten, die er gerade aufgezählt hat, kann man auch erkennen, dass es häufig eine gemeinsame Vorlage der beiden Vorsitzenden war und in vielen Gesprächen vorher schon ausgelotet worden ist, was sozusagen auch konsensual auf den Weg gebracht werden konnte. Ich werde gerne zum Sondervotum noch was sagen. Ich würde aber zwei Punkte würde ich gerne ansprechen wollen, die mir für die Zukunft so ein bisschen Sorge machen. Das eine ist, wenn mich später mal eine betroffene Bürgerin oder ein betroffener Bürger fragt, warum er denn keinen Rechtsschutz hat, wenn ein dickes Gerät zur obertägigen Erkundung auf sein Grundstück fährt und ich ihm erklären muss, dass wir leider den § 14 nicht mit einem Rechtsschutzmöglichkeit versehen haben. Das finde ich so im Nachhinein betrachtet inkonsequent. Wir hätten wirklich den europäischen Rechtsschutz und auch den Rechtsschutz in 14 und 17 hätte uns gut gestanden. Das wäre ein gutes Ergebnis gewesen. Habe ich immer für gekämpft. Ich freue mich, dass er in 17 da ist. Das genau das Gleiche gilt für den Atomausstieg ins Grundgesetz. Ich denke, es ist eigentlich sehr schade, dass diese Kommission dann nicht auch noch den weiteren Schritt getan hat und gesagt hat, und wir schlagen vor, den Atomausstieg im Grundgesetz zu verankern, dann brauchen wir gegenüber den Menschen auch nicht mehr erläutern, dass wir noch Angst haben müssen, dass wir den Ausstieg aus dem Atomausstieg möglicherweise noch mal erleben dürfen. Also insofern sind das zwei Punkte, die ich sehr schade finde, dass wir da nicht noch zu einer solchen Lösung gekommen sind. Ich möchte aber für die AG 2 auch mit Herrn Steinkämper zusammen, denke ich, ein sehr positives Fazit ziehen. Und ich bin auch der Ministerin Hendricks sehr dankbar und dem Deutschen Bundestag, dass sozusagen sehr schnell jetzt auch, was die Organisationsstruktur betrifft, dieses in Gesetzesform gegossen wurde und jetzt in die Umsetzung gegeben wurde. Ich denke, das sind schöne Erfolge. Es gibt in anderen Bereichen andere Einschätzungen. Da kommen wir ja vielleicht noch zu. Für die AG 2 möchte ich durchaus auch dieses positive Fazit ziehen.
Herzlichen Dank, Herr Brunsmeier. Ganz kurz zwischendurch. Herr Osner ist da und hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles, alles Gute. Die AG 3, Herr Grunwald.
Ja, sehr gerne. Unser zentrales Thema, die Sicherheit. Die ganze Kommission stand ja unter der Verpflichtung, ein Verfahren zu finden, was die Sicherheit für 1 Million Jahre gewährleistet. Eine unvorstellbar lange Zeit, wenn man an historische Räume etwa denkt. Wir waren deswegen auch relativ schnell dabei, eine solche Sicherheit nur in einer geologischen Formation zu suchen, weil die Geologie einfach andere Zeiträume, andere Zeitskalen kennt als wir Menschen in unserer Kultur. Das Ganze haben wir uns dann vorgestellt als einen kriteriengeleiteten Suchprozess nach einem Standort mit der bestmöglichen Sicherheit, so wie es ja auch im Standortauswahl im Gesetz heißt. Ein Verfahren, das von der weißen Landkarte ausgeht und dann über mehrere Schritte hinweg letztlich zu einem Standort führt, den wir als bestmöglich sicheren Standort identifiziert haben. Das ist dann ein vergleichendes Verfahren, das mit sehr vielen Abwägungsprozessen arbeiten muss und vor allen Dingen ein ergebnisoffenes Verfahren. Und lassen Sie mich hier mal kurz eine Nebenbemerkung einflechten. Die vielen Spekulationen heute, gerade heute oder auch gestern, was dieses Verfahren für diesen oder jenen Standort oder auch für dieses oder jenes Bundesland bedeutet, sind irgendwie aus meiner Sicht belanglos. Denn letztlich wird das Verfahren entscheiden. Es ist das Wesen eines ergebnisoffenen Verfahrens, dass es ergebnisoffen ist. Und man kann es auch nicht abkürzen, sondern man muss es durchführen. Und dann werden wir sehen, wo die Kriterien in den Verfahrensschritten uns hinführen werden. Ja, die Kriterien, die sind die zentrale Navigation, die eben das Verfahren dorthin führen, wo dann die bestmögliche Sicherheit erwartet wird. Da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Es gibt einige sehr naheliegende Kriterien, dass man zum Beispiel ein Endlager dort nicht hinbauen möchte, wo eine Vulkangefahr besteht, ist relativ erklärlich, relativ schnell erklärlich. Andere Kriterien sind sehr viel komplexer. Da braucht man geowissenschaftlichen Sachverstand, den wir ja in der Arbeitsgruppe auch sehr gut vorhanden hatten. Etwa bei dem Kriterium mit der Temperaturverträglichkeit, da haben wir ja letzte Woche noch bis nachts um, ich weiß nicht, 11 Uhr oder so gesessen, bis dann da ein Kompromiss da war. Da war ich wirklich sehr angetan von der Bereitschaft, im Interesse der Sache nach einer gemeinsamen Lösung noch zu suchen und auch vor allen Dingen eine zu finden. Der Kriteriensatz ist niedergelegt. Er ist vielleicht nicht in allen Fällen leicht verständlich, weil es auch wirklich Fachgeologie dann da drin ist. Aber so ist es eben, wenn die Sicherheit in einer geologischen Konstellation gesucht wird. Bei dem Verfahren selbst haben wir uns von dem Gedanken leiten lassen, dass wir uns letztlich vorstellen können, dass der Umgang mit diesen hochradioaktiven Abfallen wirklich bis zum Ende gedacht werden kann. Dieses bis zum Ende Denken. Bis zum Ende Denken heißt bis zum Verschluss dieses Endlagerbergwerks, wo wir heute viele Details natürlich nicht kennen, weil das alles erst in Zukunft passieren wird. Aber dass wir uns heute nichts in die Tasche lügen, dass wir uns nicht auf irgendwelche technologischen Entwicklungen verlassen, von denen man gar nicht absehen kann, ob sie kommen oder nicht, sondern dass wir uns heute mit guten Argumenten davon überzeugen, dass das plausibel und möglich ist und dass wir auch in dem Verfahren berücksichtigen, dass Forschungsbedarf an vielen Stellen besteht, zum Beispiel in der Behälterfrage. Ein wichtiger Punkt war die Frage der Reversibilität, der Möglichkeit des Umsteuerns im Verfahren, der Rückholbarkeit der Abfälle während der Einlagerung, der Bergbarkeit auch noch im Falle, denn nach dem Verschluss letztlich alles Elemente, auch mit möglichen Fehlern, mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Prioritäten umgehen zu können. Das ist, glaube ich, etwas, was im Vergleich zu früheren Ansätzen auch durchaus konzeptionell etwas Neues ist. Es reflektiert auch darauf, dass wir ja heute, sagen wir mal, nicht mehr so optimistisch sind, dass wir auf Jahrzehnte oder noch viel länger alles ganz genau vorherberechnen und planen können, sondern dass wir oft genug erlebt haben, es gibt Überraschungen, es gibt neue Entwicklungen und ein solches Verfahren muss natürlich auf solche neuen Dinge dann immer auch gut reagieren können. Das Ganze braucht auch Selbstkritik, das braucht die Möglichkeit, sich dauernd selbst zu hinterfragen. Ein solches Verfahren mit den dabei vorhandenen Strukturen, Behörden, Institutionen, Aufsichtsgremien muss selbst hinterfragend sein. Es muss in der Lage sein, natürlich Fehler möglichst zu verhindern. Aber auch wenn sie denn auftreten, dann sie auch offensiv anzugehen und sie nicht zu vertuschen. Man muss Betriebsblindheiten vermeiden. Und da haben wir einiges uns überlegt, auch in Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen, wie ein solches selbst hinterfragendes System aussehen kann. Insgesamt ist auf diese Weise ein Verfahren, ein kriteriengeleitetes Verfahren entstanden, wo wir guten Gewissens und in, glaube ich, sehr guter Verantwortung heute einen Prozess der Endlagerstandortsuche auf die Schiene setzen können, wo wir den zukünftigen Generationen, die darüber entscheiden müssen, die das betreiben und dann auch abschließen müssen, gutes Material an die Hand geben können, um mit diesen Abfällen auch verantwortlich und in einer doch hoffentlich überschaubaren Zeit umgehen zu können. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Grunwald. Das waren die drei AGs gemäß Auftrag des Gesetzgebers. Wir hatten darüber hinaus zwei Arbeitsgruppen, die sich aus der Arbeit heraus entwickelten. Das war einmal die Arbeitsgruppe Leitbild unter der Leitung von Michael Müller und dann die Arbeitsgruppe Klagen, Konflikte unter der Leitung von Jörg Sommer und Herrn Jäger. Ich würde vorschlagen, Michael, sagst du was zum Thema Leitbilddiskussion?
Also wir haben angefangen mit der Definition der Präambel, in der wir sozusagen die Leitidee der Nachhaltigkeit haben, versucht auf das hier anstehende Thema runterzubrechen und daraus dann auch 10 Grundsätze zu entwickeln. Hinzu kommt, dass wir noch einmal sehr deutlich gemacht haben, dass gerade durch den konsensualen, in der Zwischenzeit konsensualen Ausstieg aus der Atomenergie sozusagen die Plattform für eine solche Arbeit sich deutlich verbessert hat, also für eine neue Vertrauensbildung. Aber dass damit noch nicht automatisch mit dem Ausstieg aus der Atomenergie der Abschied von der Atomenergie insgesamt gelöst ist, weil wir ja noch das schwerwiegende Kapitel der radioaktiven Abfälle haben. Wir haben zudem wesentlich dazu beigetragen, dass der Teil A, die Zusammenfassung, geschrieben wurde, zusammen vor allem auch mit Herrn Grunwald. Herrn Grunwald, der gerade draußen ist. Hinzu kommt, dass wir den Teil 2, die Geschichte der Kernenergie und die Geschichte der Entsorgung radioaktiver Abfälle, einschließlich der Abfallbilanz beschrieben und dokumentiert haben. Auch weil ja im Gesetzesauftrag steht, dass wir die bisherigen Erfahrungen auszuwerten hätten in der Kommission. Ein weiteres wichtiges Kapitel war das Kapitel 3 für uns, das Prinzip Verantwortung, das sich mit der Frage von Zukunftsethik auseinandersetzt. Es gibt ja das zentrale Problem, dass zwar Zukunftsethik seit einigen Jahren verstärkt debattiert wird. Wir haben das vor allem nachgezeichnet an Ulrich Beck, Hans Jonas, Lothar Hack und Jürgen Habermas. Aber das Problem bei diesen Zukunftsethiken ist, dass sie zwar sehr wohl beschreiben, was für die Zukunft anders organisiert werden muss, aber dass sie nicht beschreiben, wie man mit dem, was vielleicht falsch läuft, umzugehen hat. Und auch die Schlussfolgerung, die insbesondere bei Hans Jonas definiert wird, nämlich dass man die Idee der europäischen Moderne, die Idee des Fortschritts aufgeben sollte, wird von der Kommission nicht geteilt. Wir sind im Gegenteil der Auffassung, es geht darum, sozusagen einen Sprung zu machen, um von der einfachen, wie Ulrich Beck das nennt, von der einfachen Modernisierung zur reflexiven Modernisierung kommt, also die Entscheidung vom Ende her denkt. Das ist der entscheidende Punkt und auch da haben wir dann, obwohl die Kommission kann ja keine Zukunftsethik entwickeln, das ist ja auch nicht ihr Auftrag gewesen, da kannst du ja nur an dem Beispiel der hier vorliegenden Problematik machen, haben wir eine Reihe von Vorschlägen entwickelt. Schließlich haben wir einen Teil Technologie geschrieben, das ist das Kapitel 9. Das ist deshalb auch sehr hilfreich, weil sich im Augenblick die Kommission für Technologiefolgeabschätzung des Bundestages mit dem Thema beschäftigt. Da wird im Augenblick darüber diskutiert, ob man nicht eine andere Ausstattung, eine andere Organisation braucht. Wir haben zudem auch noch den Vorschlag gemacht, dass einmal im Jahr der Bundestag sich mit den Fragen der Wissenschaftsgesellschaft und den Konsequenzen, die sich daraus für die Politik ergeben, beschäftigen sollte. Aber das Entscheidende in dem Kapitel ist, dass wir für ein anderes Technikverständnis plädieren, nämlich eins, dass sozusagen sich der Erkenntnis bewusst wird, dass Technologie immer heißt gestalten und dass jede Fehlentwicklung bedeutet, man hat nicht gestaltet, nicht richtig jedenfalls gestaltet. Und insofern geben wir hier auch Hinweise an die Politik, dass insbesondere es zu einer Aufwertung der Technologiefolgebewertung und der Technikgestaltung kommt.
Herzlichen Dank, Michael Müller. Dann Herr Jäger, Herr Sommer. Herr Sommer.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. So grundsätzlich, ja fast philosophisch, wie der Auftrag und die Arbeit der Arbeitsgruppe 4 stattgefunden hat, so konkret war der Anlass für die Arbeitsgruppe 5, Ad-Hoc-AG Klagen, wie sie zunächst benannt wurden. Der konkrete Anlass war die Situation, dass es ein ganz reichhaltiges Bouquet von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Energieversorgern und unterschiedlichen Akteuren der öffentlichen Hand parallel zur Endlagerkommission gegeben hat und das naturgemäß die Diskussion hier sehr belastet hat. Wir haben dann in dieser Arbeitsgruppe, die nicht sehr groß war, aber deshalb nichtsdestotrotz eine sehr steile Lernkurve miteinander hinlegen konnte, uns sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und haben dann sehr schnell erarbeitet, dass der Umgang mit solchen Konflikten auch sehr prägend sein wird, nicht nur für unsere Endlagerkommission selbst, sondern auch für das spätere Verfahren. Und haben dann in Abstimmung mit der Gesamtkommission uns überlegt, wie der Umgang mit Konflikten in einem Verfahren, das ja am Ende versucht, einen gesellschaftlichen Konsens zu bauen für den finalen Endlagerstandort, funktionieren kann. Und das konnten wir natürlich sehr, sehr konkret nachvollziehen, auch anhand unserer eigenen Erlebnisse. Ein bisschen wurde uns dann das Thema Finanzierung, Klagensituation, denn bei den Klagen ging es immer um die Finanzen, abgenommen durch die zusätzliche Finanzierungskommission, die es gab, in der ja auch zwei Kommissionsmitglieder dort auch mitgewirkt haben, die ja inzwischen eine Lösung vorgeschlagen hat. mit der Lösung sind natürlich auch innerhalb unserer Kommission unterschiedliche Kommissionsmitglieder unterschiedlich zufrieden. Das aber nochmal zu bewerten, ist nicht Aufgabe unserer Kommission gewesen. Für uns war es dann sehr viel spannender zu schauen, wie geht's denn, wie können wir denn mit Konflikten später im Verfahren umgehen, von denen wir wissen, dass es sie geben wird, von denen wir wissen, dass sie heute zum Teil schon auf dem Tisch liegen und von denen wir wissen, dass ein Nichtbehandeln dieser Konflikte das Verfahren nicht unbedingt besser machen wird. Wir haben dann sehr deutlich miteinander erarbeiten, auch in der Kommission im großen Einvernehmen den Konsens hergestellt darüber, dass Konflikte in der Endlagersuche nichts sind, was es zu vermeiden gäbe, was man vermeiden könnte, sondern diese Konflikte anzunehmen, die es gibt, sie auch grundsätzlich im Verfahren zu versuchen zu bearbeiten, so es möglich ist, sich aber auch gleichzeitig von Konflikten, die innerhalb des Verfahrens nicht lösbar sind, nicht in Sackgassen treiben zu lassen, wird eine ganz zentrale Herausforderung sein an die zukünftigen Akteure. Wir haben das im Bericht, im Berichtsteil 2, insbesondere 2.4, für die, die mit dem dicken Klotz, den Sie in den Händen haben, was anfangen wollen, ab Seite 123 nachzuschlagen, einen Vorschlag gemacht, wie konkrete Konflikte im Verfahren bearbeitet werden können. Ich will das hier nicht in ganzer Ausführlichkeit wiedergeben, aber vielleicht nur einen Absatz zitieren, weil er ein Stück weit auch den Umgang mit dem Bericht und dem, was jetzt kommt, ein bisschen prägen könnte. Und das ist der Teil, in dem wir schreiben, wie gehen wir denn auch um mit sehr, sehr kritischem Blick auf das, was das spätere Suchverfahren angeht. Das Ziel des partizipativen Suchverfahrens, und jetzt zitiere ich, ist eine generationenfeste Lösung in einem maximalen gesellschaftlichen Konsens. Absoluter gesellschaftlicher Konsens ist insbesondere in dieser Frage ein utopisches Ziel. Unser Bestreben ist deshalb, einen stabilen Konsens zu erarbeiten, der weitestmögliche Kreise der Gesellschaft umfasst und so robust ist, dass es zu keinen nachhaltigen gesellschaftlichen Verwerfungen kommt. Dabei ist der Umgang mit und die Wertschätzung der Position, gerade auch kritischer Gruppen, ein wichtiger Prüfstein für die Ernsthaftigkeit des Verfahrens. Denn gerade eine Reflexion grundlegender Kritik kann das Verfahren nachhaltig verbessern. Ein gutes Konflikt und damit auch Qualitätsmanagement der Partizipation hilft dem Beteiligungssystem dabei, Lernfähigkeit zu beweisen. Dies setzt auf der einen Seite permanente Beteiligungsangebote auch an kritische Gruppen voraus, allerdings erfordert dies auch deren Beteiligungs- oder zumindest Dialogbereitschaft. Und ich glaube, diese beiden Kulturen, das Anbieten des Dialogs auch an Gruppen und an Kritiker, die sehr grundlegende Kritik an dem Prozess haben, und auf der anderen Seite auch die Bereitschaft auf dieser Seite, sich auf einen Dialogprozess einzulassen, das sind zwei ganz entscheidende Bausteine dafür, dass das Verfahren erfolgreich werden kann, und das soll auch ein Stück weit ein Appell sein an die zukünftigen Akteure, sowohl auf öffentlicher Seite als auch auf Seite der möglicherweise Betroffenen in den Regionen oder auch auf Seiten der kritischen Gruppierungen, sich dem nicht zu entziehen und sich diesem gemeinsamen Streit, dem Konflikt mit dem Ziel des Konsenses, aber immer zu wissen, es gibt am Ende mit Sicherheit eine Lösung, die maximal tolerierbar sein wird, aber nicht eine Lösung sein wird, mit dem jeder bei uns in der Republik einverstanden sein wird, das gemeinsam mitzutragen und darum zu ringen. Und vielleicht noch ein letztes Zitat, einen Satz. Die Zeit titelt heute sehr schön Rezipieren dieses Themas: Lasst uns über den Atommüll streiten. Die Suche nach einem atomaren Endlager wird konfliktreich bleiben. Gut so, meint die Endlagerkommission, den Streit nützt der Demokratie.
Herzlichen Dank, Herr Sommer. Jetzt gucke ich mal auf meine Rechte, auf die politische Seite. Von Seiten der Länder wollen Sie... Wie bitte? Ich frage nicht nach Sondervoten, ich frage nach Ihrer Einschätzung. Ich weiß, dass es von Ihnen keins gegeben hat. Möchte jemand von Ihnen, Herr Untersteller, Herr Wenzel, Frau Dalbert, Herr Wenzel?
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich begrüße erstmal, dass wir es geschafft haben, nach gut 2 Jahren Arbeit hier zu einem fast einmütigen Votum zu kommen. Und den letzten Satz von Jörg Sommer kann ich unterstreichen. Manche Diskussionen, die wir hier geführt haben, die waren notwendig, die ist notwendig und die wird auch in Zukunft notwendig sein, weil wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass die Konflikte streitfrei zu lösen sind. Der Streit gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Und wenn es dann gelingt, am Ende einer solchen Diskussion ein solch weitgehend einmütiges Ergebnis zu erzielen, dann zeugt das auch davon, dass hier am Tisch sehr ernsthaft um ein Ergebnis gerungen wurde. Und darüber freue ich mich außerordentlich. Ich hoffe auch tatsächlich, dass tatsächlich auch alle Bundesländer sich an diesem Suchprozess wissenschaftsbasiert und ergebnisoffen beteiligen. Ich möchte nicht verhehlen, dass mich das eine oder andere Sondervotum da etwas beunruhigt hat. Ich würde das sehr bedauern, wenn das dazu führt, dass einige Bundesländer sich einer solchen Suche verschließen würden. Ich habe auch öffentlich dazu gesagt, das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Zwischenlagerung am Ende viel länger dauert, als uns allen lieb ist. Und das war ja ein weiteres Ergebnis unserer Arbeit, dass wir zwar den stärksten Fokus auf das Thema dauerhafte Lagerung in einem Endlager hatten, dass uns aber allen auch bewusst war, dass davor der Prozess der Zwischenlagerung liegt und dass der noch mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. Und insofern würde ich mir wünschen, dass der Bundestag tatsächlich unser Ergebnis so ernst nimmt, wie diese Kommission es genommen hat und möglichst schnell auch daran geht, das Standortauswahlgesetz und andere möglicherweise betroffene Gesetze zu novellieren. Ich freue mich sehr, dass zwei wichtige Eckpunkte schon am kommenden Freitag auch abschließend im Bundesrat behandelt werden, nachdem sie im Bundestag bereits beschlossen wurden. Auch da gilt mein Dank den Berichterstattern der Fraktionen, die das parallel zu dem Prozess hier auf den Weg gebracht haben. Und insofern mache ich mir keine Illusionen, was die Dimension der Herausforderung angeht, vor der wir noch stehen. Die ist gewaltig. Und da wird es auch immer wieder Fragen geben, die wir trotz zwei Jahren Diskussion nicht bedacht haben und die trotzdem gelöst werden müssen. Ich glaube aber, dass wir im Bericht einige wichtige Aspekte verankert haben, was die Lehren aus der Vergangenheit angeht, was auch die menschliche Eigenschaft angeht, Fehler machen zu können oder Fehler zu machen und damit umzugehen, was die Option Fehlerkorrektur und Rückholung und Bergung generell angeht, halte ich das ebenfalls für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und mit Bezug auf die Umfrage, die wir ja heute auch durch die Vorsitzenden öffentlich vorgestellt haben in der Bundespressekonferenz, kann man sagen, der Atomausstieg findet eine sehr, sehr große Zustimmung in der Bevölkerung. Das Ziel, eine dauerhaft sichere Lagerung für den Atommüll zu erreichen, ebenfalls. Aber bei der Frage, wie gewinnen wir Glaubwürdigkeit und wie gewinnen wir Vertrauen wieder zurück, da ist, noch ein Riesenberg an Arbeit zu leisten. Der trifft alle Institutionen, genauso wie die Fraktionen des Bundestages oder die Bundesländer. Da ist in der Vergangenheit extrem viel Vertrauen verspielt worden und das wird man nicht über Nacht zurückgewinnen können. Ich glaube, dass für diesen Prozess insbesondere die Institutionen, die den ganzen Prozess in Zukunft begleiten, von der Bürgerbeteiligung bis hin zu dem Vorhabenträger oder auch dem BFE, dem zuständigen Ministerium, dass hier ganz viel Verantwortung liegt, dieses Vertrauen in Zukunft zurückzugewinnen. Andere Länder, wie beispielsweise die skandinavischen Länder, zeigen, dass solch tiefgreifende gesellschaftspolitische Konflikte, wie wir sie in den letzten 30, 40 Jahren erlebt haben, nicht zwangsläufig sind, wenn man solche Herausforderungen lösen will. Und deshalb hoffe ich, dass dieser Neustart tatsächlich beginnt, tatsächlich gelingt.
Herzlichen Dank, Herr Wenzel. Herr Untersteller?
Ja, herzlichen Dank fürs Wort. Wenn man es mal vom Ende her denkt, brauchen wir einen Endlagerstandort in Deutschland? Dann geht es um die Frage, wie organisiert man diesen Prozess? Und der Prozess rund um das Endlagersuchgesetz, aber auch jetzt die letzten zweieinhalb Jahre hier in der Kommission, glaube ich, waren in diesem Zusammenhang ein guter Prozess. Und auch, man hat auch gezeigt, bei diesen beiden Dingen, sowohl was das Gesetz betrifft, als auch was diese Kommission betrifft. Man hat aus der Vergangenheit gelernt, ja, was diesen viel diskutierten Standort in Niedersachsen betrifft. Nichtsdestotrotz, und noch eins dazu, ich glaube, die Dinge, die ja vorhin auch die AG-Vorsitzenden hier vorgestellt haben, nämlich was die Entwicklung der Kriterien betrifft, was den Prozess Öffentlichkeitsbeteiligung in Zukunft betrifft, was die Klagemöglichkeiten betrifft, um nur einige wesentliche Dinge zu nennen, glaube ich, dass wir ein gutes Stück weitergekommen sind. Nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Ja? Und mit Sicherheit werden die nächsten Jahrzehnte, und über die reden wir ja, wird man an der einen oder anderen Stelle sagen, naja, da und da muss man nachsteuern. Aber ich glaube, dass wir mit den Vorschlägen, die wir entwickelt haben, also Stichwort auch nationales Begleitgremium, durchaus auch Strukturen geschaffen haben, die es dann auch ermöglichen, jetzt sage ich mal substanziell auch Dinge zu entwickeln, dass man nachsteuern kann und dass da nichts in Stein gemeißelt ist. Umso mehr kritisiere ich da auch das ein oder andere Minderheitenvotum. Ich finde, in so einem Prozess muss man immer auch schauen, was ist einem wichtiger, das Gesamtinteresse oder das Einzelinteresse. Und wenn klar ist, was die Grundlage ist für so eine, sowohl für das Gesetz als auch für die Kommissionsarbeit hier, und die Grundlagen waren uns, denke ich, allen klar, nämlich dass es darum geht, auf einer weißen Landkarte Kriterien zu entwickeln, wo dann Stück um Stück auch möglich diskutierte Standorte ausscheiden. Ja? Dass man dann aber hingeht, sowohl von Landesregierungsvertreterinnen und Vertretern als auch von anderen Kommissionsmitgliedern hier von vornherein Standorte ausscheidet und rote Kreuze durch manche Gebiete und ganze Bundesländer macht, sorry, dafür habe ich kein Verständnis. Und damit gefährdet man dann wirklich, sage ich mal, dann auch den Erfolg eines solchen zweieinhalbjährlichen Arbeit. Und ich meine, ich habe auch Granit in Baden-Württemberg. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, in dieser Art und Weise dann ein Minderheitenvotum abzugeben, sondern ich finde, ich habe den Eindruck, dass die Kriterien, die wir entwickelt haben, eine gute Herangehensweise ist, und alles Weitere sieht man dann in dem weiteren Prozess. Und das ist für mich das, was da leitend ist. Und dass das eine schwierige Sache war in der Vergangenheit und auch weiterhin bleibt, das ist uns allen klar. Aber umso wichtiger ist es, finde ich, dann, dass man in so einer Kommissionsarbeit zusammenbleibt und sich da nicht auseinanderdividieren lässt aus, was weiß ich, für kurzfristigen Interessenslagen.
Herzlichen Dank, Herr Untersteller, auch nochmal für die klaren Worte. Jetzt gucke ich auf die Bundestagsseite. Frau Kotting-Muhl hat sich gemeldet, dann Herr Mirsch, Herr Karnitz.
Ja. Ja, ich mache das relativ kurz, weil unser Verfahren kommt ja auch noch. Nach dem Kommissionsverfahren kommt ja noch das parlamentarische Verfahren. Und ich will an der Stelle schon mal sagen, das ist auch alles noch kein Selbstläufer. Wir haben jetzt über zwei Jahre hart gerungen um vieles, sind in meinen Augen zu sehr guten, sehr tragfähigen Ergebnissen gekommen. Ich glaube, keiner von uns sagt, zu 100% ist da jetzt alles drin, was ich mir je vorgestellt habe, wie das ganz toll aussehen könnte, sondern jeder hat irgendwo auch ein bisschen nachgegeben. Das ist das Wesen eines Konsenses. Aber auch keiner von uns kann eigentlich sagen, das Glas ist jetzt höchstens halb voll. Ich glaube, für alle ist es mehr. Und dafür will ich mich auch nochmal ausdrücklich bei der stimmberechtigten Seite, den Wissenschaftlern und den Vertretern der Zivilgesellschaft bedanken, die ja nicht nur mit ihrer Stimme den Konsens herstellen mussten am Ende, den breiten, der notwendig war, sondern die auch dadurch, dass die ganzen AGen von der Vorsitzendenträgerschaft her auf dieser Seite lagen, ja auch durchaus einen Großteil der Arbeit geleistet haben. Also ganz herzlichen Dank von mir mal für meine Fraktion. Ich will vielleicht noch sagen, wir haben jetzt, glaube ich, die Chance auf ein gutes Verfahren verankert. Für mich sind die entscheidenden Stichworte Ergebnisoffenheit und lernendes Verfahren. Und ich hoffe, dass diese beiden Begriffe auch diese ganze Zeit des Verfahrens überstehen. Wir haben das nicht mehr in der Hand. Ja? Wir müssen das dann vertrauensvoll weitergeben. Also ob das wirklich alles so umgesetzt wird, liegt in der Hand nachfolgender Abgeordneter, Verantwortlicher in Bundesländern, Wissenschaftler, Behörden. Ja? Also das ist alles etwas, was wir dann auch vertrauensvoll weiterreichen müssen. Und die Grundlagen dafür sind aber, glaube ich, ganz gut, an denen man sich auch zukünftig orientieren kann. Und wir haben gerade mit dieser Struktur der Partizipation, mit diesem nationalen Begleitgremium, mit den Regionalkonferenzen, in denen sich wirklich jeder beteiligen kann, der das möchte, in der betroffenen Region, aber auch in dem Rat der Regionen, wo die unterschiedlichen Interessen der Betroffenen, auch der Zwischenlagerstandortkommunen zusammengeführt werden, haben wir, glaube ich, gute Konstrukte, will ich es mal nennen, geschaffen, die dafür sorgen können, dass diese Kerngedanken der Ergebnisoffenheit, des lernenden Verfahrens, der Partizipation auch wirklich weitergegeben werden können. Also ich glaube, das, was wir leisten konnten für dieses langwierige Verfahren, haben wir so gut es uns möglich war geleistet. Und beweisen muss ich das Verfahren dann in der Zukunft und mit Menschen, die das dann tragen.
Herzlichen Dank, Frau Kotting-Uhl. Herr Mirsch?
Ja, auch im Namen meiner Kollegen Hildrud Lotze und Ute Vogt möchte ich mich zunächst bei allen ganz herzlich bedanken für die konstruktive Zusammenarbeit, vor allen Dingen aber auch bei den beiden Vorsitzenden, die, glaube ich, aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit durchaus zum Gelingen dieser Kommission auch maßgeblich beigetragen haben. Ich finde, dass wir feststellen können, nach dieser Zeit der Kommissionsarbeit, dass auch Parlamentarismus dadurch gewinnen kann, dass wir solche Gremien durchaus etablieren, dass wir, was ja sehr umstritten war, inwieweit die Gesetzgebungsorgane hier diese Offenheit auch institutionell bekommen, dass wir nach diesen 2,5 Jahren feststellen können, es hat sich gelohnt und es hat dem Verfassungsgefüge keinen Abbruch getan, sondern es hat eine Bereicherung gegeben. Und deswegen meine ich schon, bei allem, was wir augenblicklich auch in diesen Stunden diskutieren, wie das mit einzelnen Standorten ist, mit einzelnen Bundesländern, glaube ich schon, wenn der Bundestag und Bundesrat, wenn sie die Größe haben, vieles von dem umzusetzen, und dazu rate ich, dass es nicht ans Klein-Klein geht, sondern dass der Geist dieses Kommissionsberichts tatsächlich auch so umgesetzt wird jetzt im Gesetzgebungsverfahren, dann haben wir institutionelle Vorkehrungen geschaffen, die nach meiner festen Überzeugung jedenfalls Fairness in dieses Verfahren bringen können. Und glaube ich schon, wird auch in den nächsten Jahrzehnten man erkennen können, dass hier diese Vorschläge tatsächlich weitertragen. Ich wünsche mir sehr, dass uns das im weiteren Verfahren gelingt, was wir aktuell nicht ganz erreicht haben, dass wir nicht alle in den Diskurs mit hineinbekommen haben. Aber die Debatten davor waren schwierig, und ich habe auch vollen Respekt, wenn jeder sich frei entscheidet. Aber ich meine schon, dass auch diese Kommissionsarbeit gezeigt hat, dass der Diskurs auch in einem solchen Raum eigentlich unersetzbar ist. Und deswegen meine Einladung auch an die, die bislang sich aktiv an dieser Arbeit nicht beteiligt haben, dass wir den Diskurs weiterführen und versuchen, ihn eng zu führen, damit wir dann wirklich ein faires Verfahren hinbekommen. Also in diesem Sinne vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Und ich denke, wir Abgeordnete wissen jetzt, was wir zu tun haben.
Erst einmal ein richtiges Ergebnis. Herr Karnitz, bitte.
Ja, ich möchte beginnen ebenfalls mit einem Dank an alle beteiligten Kommissionsmitglieder. Für uns als Bundestagsabgeordnete, wir sind sowieso hier in Berlin, das heißt nicht, dass wir nicht in sitzungsfreien Wochen in der Regel im Wahlkreis wären und das in der letzten Zeit jedenfalls sträflich vernachlässigen mussten, das sicherlich auch gerne getan haben, aber Sie sonst auch andere Verpflichtungen haben, das gilt für Länderminister, das gilt aber insbesondere auch für die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen, das gilt auch für die anderen Vertreter in dieser Kommission, die dafür entweder einen Job haben, kürzer treten lassen oder andere Dinge, privat oder beruflicher Natur, das verdient schon allerhöchste Anerkennung. Frau Heinen hat es vorhin in der Pressekonferenz gesagt, über 130 Sitzungen insgesamt. Es ist ja nicht so, dass immer jeder nur eine oder zwei Arbeitsgruppen gemacht hat, sondern in der Regel auch mehr. Insofern war das schon ein hoher zeitlicher und sicherlich auch intellektueller Aufwand, der dahinter gesteckt hat. Ich möchte mich herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken der Geschäftsstelle, insbesondere aber auch bei unseren eigenen, ohne die wir das nicht hätten in der Form machen können. Ich hätte es schön gefunden, wenn die Mitarbeiter heute auch zur Bundespressekonferenz hätten gehen können. Ein kleiner Wink mit dem Zaunfall am Rande, um das, was Sie 2 Jahre lang mitbegleitet haben, auch dann sozusagen persönlich nochmal mitzuvollziehen. Aber sei es drum, gab ja einen Livestream, so wie wir den ja hier in der Kommission auch hatten. Also insofern gab es da auch eine Möglichkeit der Verfolgung. Für uns als Union, das will ich auch ohne sozusagen jetzt alte Wunden aufzureißen, nur nochmal sagen, ist das Prinzip der weißen Landkarte essentiell. Das heißt inklusive Gorleben, das heißt aber auch inklusive aller Witzgesteine. Um das einmal sehr klar und deutlich an dieser Stelle zu formulieren. Wir haben 3 potenzielle und ich glaube, es ist völlig richtig, dass wenn wir Gorleben im Verfahren halten, dass man nicht von vornherein einen Witzgestein ausschließen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch richtig, dass es unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen zur Frage gibt, wie geeignet könnte ein potenzielles Endlager, ein mögliches Endlager in einem der 3 Witzgesteine sein, nämlich im Kristallin. Und da habe ich persönlich, aber ich glaube auch viele andere, viel gelernt in dieser Kommission, festzustellen, dass es nicht nur bei Juristen unterschiedliche Auffassungen gibt, sondern bei Wissenschaftlern auch. Und es gibt eben offensichtlich in der Frage der Geeignetheit und der Frage der Temperaturverträglichkeit von Kristallin unterschiedliche Einschätzungen. Solange es diese unterschiedlichen Einschätzungen gibt, kann man die nicht einfach plattwalzen und sagen, wir machen jetzt einfach sozusagen das, was wir aus unserer Sicht für wissenschaftlich geboten halten. Trotzdem ist es nachvollziehbar und spricht, glaube ich, auch für den Bericht, dass es einzelne abweichende Meinungen gibt, die nicht den Grundkonsens in Frage stellen, sondern sagen, wir halten getroffene Kompromisse, denn das sind sie, die sozusagen wissenschaftlich fundiert, aber jedenfalls als Kompromiss formuliert werden, nicht für nachvollziehbar und wollen an der Stelle ein Sondervotum abgeben. Ich halte das für nachvollziehbar und solange das aus beiden Lagern, wenn man so will, kommt, glaube ich, und der Kompromiss insofern Schmerzen auf allen Seiten ein Stück weit verursacht, aber trotzdem alle zum Kompromiss stehen, halte ich das auch nicht für gefährlich. Die Grundaussage muss sein, weiße Landkarte. Die Grundaussage muss sein, in allen Bundesländern grundsätzlich. Und dass darüber hinaus es unterschiedliche Einschätzungen zu einzelnen Kriterien gibt, zu einzelnen Sachverhalten gibt, das ist der Kommission und den Kommissionsmitgliedern, glaube ich, steht ihnen frei. Gleichzeitig müssen wir aber deutlich machen, am Ende muss der Vorhabensträger gemeinsam mit Untersuchungen und gemeinsam mit dem Regulierer entscheiden, was sozusagen geeignet ist und was nicht. Diese Bewertung haben wir nicht politisch zu machen. Die hat auch nicht die Kommission vorzunehmen. Das machen dann eben diejenigen, die dafür zuständig sind. Ich möchte mich herzlich bedanken für 2 sehr intensive Jahre. Ich glaube, dass wir im Diskurs sehr viel weitergekommen sind. Das kann ich jedenfalls für mich sagen, dass ich die Argumente, wenn man das mal so sagen will, der anderen Seite mittlerweile anders nachvollziehen kann als vielleicht noch vor 2 Jahren. Das heißt nicht, dass ich mir die Argumente zu eigen mache, ganz bestimmt nicht. Aber für die Frage der Dialog- und der Diskursfähigkeit, die, glaube ich, notwendige Voraussetzung ist auf dem Weg hin zu einem Konsens in der Frage der Endlagersuche, hat das extrem viel gebracht. Also vielen Dank Ihnen allen und ich hoffe, dass wir uns zu unterschiedlichen Gelegenheiten auch wiedersehen, denn ich hoffe, dass die ehemaligen Kommissionsmitglieder auch sehr genau darüber wachen, dass wir Parlamentarier, dass die Empfehlung, die wir jetzt hier mit 2 Jahren und ganz, ganz viel Schweiß und Tränen gemacht haben, Herr Sommer, dann auch anständig umsetzen. Danke Ihnen.
Herzlichen Dank, Herr Karnitz, für dieses Quasi-Schlusswort. Gleichwohl sind wir noch nicht am Ende. Deshalb nochmal die Frage in die Runde. Gibt es von Ihrer Seite sonst noch Anmerkungen zum Prozess, zum Verfahren hier? Frau Marchand, Herr Fox, haben Sie noch Hinweise über das, was Sie mitgearbeitet haben in den Arbeitsgruppen? Nicht mehr. Okay. Ich wollte nur fragen, ob Sie noch was sagen möchten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mich bewegt im Augenblick noch die Frage, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Sie haben ja schon mehrfach angesprochen, dass jetzt der Gesetzgeber am Zuge ist. Es ist ja auch angesprochen worden, die Veranstaltung des Umweltausschusses, die wohl Ende September geplant ist. An und für sich ist ja nach dem Gesetz, wie es jetzt dasteht, auch vorgesehen, dass zu den entwickelten Kriterien, die jetzt von der Kommission vorgelegt wurden und auch hier heute vorgelegt werden, dass zu diesen Kriterien dann konkret noch in irgendeiner Form ein Stellungnahmeverfahren stattfinden soll, was dann letztlich substanziell ja auch heißt, dass die zuständigen Behörden sich dazu noch in irgendeiner Form äußern sollen, bevor der Gesetzgebung. Und die Frage ist, ob da noch Möglichkeiten bestehen, auch im Zusammenhang mit der Online-Kommentierung möglicherweise, dass das dann letztlich noch in einem zügigen Verfahren von Seiten des BMU zumindest dann noch einmal gewichtet wird und vielleicht auch dazu auch fachlich Stellung genommen wird, mit zwei Perspektiven. Die eine Perspektive, dass tatsächlich noch Stellungnahmen kommen können, wie sie auch bisher ja auch in der Online-Kommentierung gekommen sind, die dann in irgendeiner Form verbindlich auch aufgenommen werden und letztlich auch behandelt werden. Und zum Zweiten auch aus dem Gesichtspunkt heraus, dass die Behörden, Sie haben sie hier auch schon angesprochen, im Laufe dieser Kommissionsarbeit schon sehr intensiv auch mit dann auch beraten haben und Stellung zu einzelnen Fragen bezogen haben. Aber letztlich zu dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, die Behörden als solche noch keine Stellung genommen beziehen mussten. Und von da aus es ungünstig wäre, wenn das dann im Nachhinein passiert, dass dann später das heißt, na, das geht ja sowieso nicht. Ja, aus der Sicht einer fachlichen ministeriellen Bewertung möglicherweise. Und von da aus wäre es sinnvoll, dass diese Online-Kommentierung jetzt nochmal einen besonderen Charakter bekommt, eine besondere Verbindlichkeit bekommt und so, wie das im Gesetz steht, dann eben auch dort irgendein zügiges Stellungnahmeverfahren dazu gefunden wird. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Fox, vielleicht dazu. Das Online-Verfahren wird, Kommentierung wird ja über den Sommer weitergeführt. Und die Sitzung mit dem Umweltausschuss dient dazu, die Kommentierungen, die jetzt nach dem fertigen Bericht eingehen, ja auch noch mal intensiv zu diskutieren und zu besprechen, was in dem Bericht einfließen wird. Das Zweite, was die Behördenbeteiligung angeht, die Behörden sind die ganze Zeit im Prozess mit dabei gewesen. Sie waren in den Arbeitsgruppen zum Teil Mitglied. Sie haben hier in der Kommission sehr aktiv mitgewirkt. Und wir, glaube ich, können sehr gut einschätzen, auch mittlerweile, wie deren Positionierung ist. Gleichwohl können wir Sie noch mal herzlich einladen, sich auch jetzt an der Online-Kommentierung zu beteiligen, wo es von Seiten der BGR oder des BFS noch mal Hinweise gibt. Das werden die beiden sicherlich gerne tun. Und dann kann man das sicherlich auch noch mal in den Prozess mit einbeziehen. Aber ansonsten ist es so, dass ja im Gesetzgebungsverfahren natürlich die Behörden eng mit dabei sind und tatsächlich befragt werden. Herzlichen Dank auch Ihnen. Sie, Frau Marchand? Ja.
Genau, danke. Mich bewegt vor allem, inwiefern werden halt die jungen Generationen im späteren Prozess einbezogen, inwiefern unsere Vorschläge auch in der Gesetzgebung beibehalten werden. Und inwiefern auch die jungen Erwachsenen, die dann beteiligt werden, also die Art und Weise, wie sie beteiligt werden. Also Dialog auf Augenhöhe ist nicht einfach, das haben wir selber erlebt in der Kommission. Und es erfordert Bemühungen aus aller Seiten. Und wir wollten halt heute zeigen, dass wir noch einen weiteren Prozess beobachten und da wir letztendlich diejenigen, die das dann in der Hand haben nachher. Und mal gucken, sage ich mal.
Begleiten Sie uns bitte freundlich kritisch. Ihnen beiden aber auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie sich aktiv in die Arbeit auch eingebracht haben. Ich glaube, Sie haben das ja auch in Ihrer Freizeit quasi getan. Also danke schön dafür. Herr Gassner, wollen Sie noch was dazu sagen zur Einbringung der jungen Generation?
Nur den wiederholenden Satz, dass es eine ausgesprochen gute Erfahrung war. Die Workshop-Teilnehmer und Teilnehmer haben mit Hilfe der Beteiligungsexperten insgesamt sich eine breite Bresche geschlagen in unsere Arbeit hinaus, was aber sehr fruchtbar gewesen ist. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass mit der Kraft, die da zum Ausdruck gekommen ist, die junge Generation, die ja sich durchaus auch damit beschäftigt, dass nur ein Teil von ihr sich auf so politische Prozesse einlässt, was übrigens nicht neu ist. Also in den verschiedenen Generationen war es nicht so, dass alle immer politisiert waren. Aber hier ist jedenfalls eine Gruppe auch, die eine Ausstrahlung hat und die hoffentlich beispielgebend ist. Und wir haben ja deshalb das auch aufgegriffen, dass die junge Generation in den Gremien repräsentiert. repräsentiert ist und auch Feedbackgruppen haben wird, die eine Möglichkeit gibt, dass viele sich einbringen. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das, was Frau Marchand sich wünscht und was wir uns alle wünschen, auch in Erfüllung geht.
Dankeschön, Herr Gassner. Gibt es weitere Anmerkungen hier aus der Kommission? Ich sehe das nicht der Fall. Gibt es noch Anmerkungen zu den Sondervoten? Herr Brunsmann, aber jetzt nicht Ihr Sondervotum nochmal, jetzt, das meine ich im Ernst, nicht mal nochmal vortragen, denn wir haben es ja alle gelesen. Und Sie müssen auch noch nicht mal uns auf die wesentlichen Dinge aufmerksam machen, sondern auf das, was über das vielleicht hinausgeht oder was Sie besonders bewegt hat. Können wir so verfahren?
Gerne,
aber wir haben noch ein Thema hier auf der Tagesordnung.
Gerne, Frau Vorsitzende. Ich werde es nicht nochmal vorlesen, obwohl ich einen guten Grund dazu hätte. Möchte aber gerne noch mal darauf hinweisen, dass es durchaus eben auch draußen in der Bundespressekonferenz auch von dritter Seite Bewertungen gab. Ich darf für den BUND vielleicht an dieser Stelle sagen, dass wir uns 2 Jahre lang aktiv und konstruktiv in diese Kommission eingebracht haben. Ich glaube, das können wir durchaus so festhalten. Wir haben auch sehr deutlich auf gute Ansätze hingewiesen, dass es wichtige Schritte waren, die jetzt gegangen worden sind. Aber wir haben, glaube ich, auch allen wichtigen Grund, als kritischer Umweltverband auf bestimmte Mängel oder Fehlentwicklungen hinzuweisen. Und ich will sie ganz kurz machen und nur kurz streifen, weil wir nach wie vor das Problem sehen, dass wir nach über 2 Jahren Arbeit etwas im Unklaren sind, welches Lager wir für welchen Müll suchen. Und wir die eigentliche Herausforderung, ehrlicherweise zu sagen, dass wir 3 Endlager in Deutschland brauchen, nicht getroffen haben als Kommission. Ich denke, das ist noch eine wichtige Herausforderung für die Politik, auch diese Fragestellung in nächster Zeit zeitnah zu klären. Ich glaube auch, dass wir nicht genügend geklärt haben, wie wir kristallin wissenschaftsbasiert in diesem Verfahren behalten können. Ich glaube, da ist auch eine dringende Nacharbeit notwendig, uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich hatte es eben kurz angesprochen. Ich glaube, dass wir bei einem so langen Verfahren und bei so langen Zeiträumen gut beraten wären, den Menschen auch Rechte einzuräumen, die davon betroffen sind. Ich spreche da insbesondere die obertägige Erkundung an. Ich hatte den Atomausstieg ins Grundgesetz schon angesprochen als vertrauensbildende Maßnahme, wo die Kommission wirklich hätte ein gutes Zeichen setzen können. Und ich glaube auch, das hat die Diskussion in der Bundespressekonferenz heute noch mal deutlich gemacht, wenn diese Kommission sich dafür ausgesprochen hätte, den Standort Gorleben aus dem Verfahren rauszunehmen, dann hätte das wirklich eine Zäsur bedeutet in der deutschen Atompolitik. Und es hätte auch eine Riesenmöglichkeit eröffnet für einen Neustart eines transparenten und fairen Verfahrens. Ich glaube, das sind die wesentlichen 5 Punkte, die uns bewogen haben, diesem Kommissionsbericht nicht zustimmen zu können. Das ist nicht verantwortungslos, Herr Untersteller, sondern ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Korrektiv auch, dass solche kritischen Stimmen auch in einer solchen Kommission drin sind. Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier mitarbeiten durfte und dass ich das einbringen durfte. Und ich möchte auch dieses ablehnende Votum nicht als einen Stillstand oder ein Unterbrechen der Aktivitäten sehen, sondern als eine Bitte an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker, die das jetzt in Gesetze gießen müssen und die das weiter bearbeiten müssen, diese Hinweise des BUND aus dem Sondervotum zu beachten. Insofern habe ich mich auch über die ein oder andere positive Äußerung zu diesen Hinweisen sehr gefreut, auch aus dem politischen Raum. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch eine solche Ablehnung konstruktiv dazu beitragen kann, dass diese Diskussion, die wir haben, und dass dieses herausragende Thema, mit dem wir uns noch Jahrzehnte auseinandersetzen müssen, wenn das damit konstruktiv befördert würde. Das war mir noch mal ein Anliegen, heute zu sagen. Ansonsten habe ich auch in diesen 2 Jahren sehr viel gelernt und möchte mich insbesondere noch mal bei Herrn Steinkämper für eine sehr kritische und konstruktive Zusammenarbeit bedanken.
Danke, Herr Brunsmeier. Sehr bedankt sich auch. Herr Klemann, bitte.
Ja, also wenn Herr Brunsmeier sein Sondervotum noch mal erläutert, dann möchte ich auch sagen, dass ich enttäuscht war von diesem Sondervotum, weil ich es auch nicht nachvollziehen konnte. Auch als Kommissionsmitglied, aber auch als BUND-Mitglied möchte ich das in aller Deutlichkeit so sagen. Ich bin also auch einer der Kritiker des Standortes Gorleben. Und ich fand es nicht plausibel, dieses Sondervotum, zumal es sehr überraschend in der letzten Sitzung kam, ohne Vorankündigung. Es sind jetzt einige Argumente genannt worden, Klaus Brunsmeier, da möchte ich da auch ganz kurz zu Stellung nehmen. Das eine ist, Kristallin ist hinreichend berücksichtigt worden. Wir haben uns intensiv mit dem Wetzgestein Kristallin auseinandergesetzt. Wir haben Kriterien so definiert, dass Kristallin ermöglicht wird. Das hat ja gerade auch die Sondervoten von Bayern und Sachsen hervorgerufen, die uns da eine zu weite Öffnung vorgeworfen haben. Und ich finde, alles das, was jetzt also hier auch in Zusammenarbeit eingebracht wurde in den Bericht, durch dieses Sondervotum zu diskreditieren, finde ich nicht unbedingt nachvollziehbar. Und der zweite Punkt halt eben die Vorfestlegung auf Gorleben, indem man halt eben von vornherein sagt, man möchte einen entsprechenden Satz drin haben oder eine politische Herausnahme. Auch das halte ich nicht für richtig, weil Gorleben wird sich in diesem Verfahren, und da bin ich sicher, wird sich als schlechterer Standort herausstellen. Es kommt auf das Verfahren an. Es kommt nicht so sehr auf die Kriterien an, sondern es kommt auf das offene, ergebnisoffene, faire und transparente Verfahren an. Ein lernendes Verfahren, wo wir wirklich auch kritische Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Das war ja in der Vergangenheit genau das Manko bei allen Entscheidungen, dass immer die gleichen Leute sich gegenseitig auf die Schultern geklopft haben und sich gegenseitig gesagt haben, wie toll sie alle sind. Wir haben jetzt ein selbstlernendes Verfahren implementiert und Möglichkeiten der Fehlerkorrektur in dieses Verfahren eingearbeitet. Und es kommt eben auch auf eine kritische Öffentlichkeit an, genau darauf zu achten, ob dieses Verfahren auch so durchgeführt wird. Das ist der entscheidende Gewinn in diesem Verfahren. Und deshalb bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass bei einem solchen Verfahren Gorleben auch als einem wissenschaftsbasierten Verfahren Gorleben als schlechterer Standort herauskommt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber es kommt eben auf das Verfahren an, diese Argumente gegeneinander auszutauschen und das auf gleicher Augenhöhe. Das war bisher nicht der Fall. In Zukunft muss das der Fall sein. Und deshalb fand ich sehr, sehr schade, dass der BUND also hier dieses Sondervotum abgegeben hat, da ja auch heute in der Pressekonferenz immer wieder nur das Thema Gorleben war und nach welchen Kriterien scheidet denn Gorleben nun jetzt aus. Ich sage dann immer, es kommt nicht auf die Kriterien an, es kommt auf das Verfahren an. Und da haben wir eine sehr gute Basis gelegt. Ein solch transparentes Verfahren, wie wir es jetzt vorschlagen, hat es noch nie gegeben. Ein solches Maß an Bürgerbeteiligung hat es noch nie gegeben in irgendeinem Projekt in Deutschland. Und darauf sollten wir auch gemeinsam stolz sein. Also das ist meine Meinung dazu.
Herzlichen Dank, Herr Klemann. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann möchte ich Ihre Aufmerksamkeit doch noch mal ein paar Minuten auf ein anderes Thema lenken. Herr Schneider-Hase von Emnet ist heute bei uns und er wird uns in aller Kürze die Ergebnisse der Emnet-Umfrage präsentieren, damit wir sehen, was die Bürgerinnen und Bürger repräsentativ denken. Herr Schneider-Hase, herzlich willkommen bei uns und Sie haben das Wort.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ein paar wesentliche Ergebnisse der Untersuchung sind Ihnen ja bereits bekannt. Sie wurden heute einleitend schon erwähnt und auch in der Pressekonferenz. Ich möchte Ihnen heute alle Ergebnisse vorstellen. Ich mache das hoffentlich relativ kurz. Sie können das immer oben mitgucken. Das sind die Charts. Draußen liegen, glaube ich, auch die Tabellen aus. Also da kann man dann vertiefend sich die soziodemografischen Auswertungen ansehen. Und es gibt auch einen Bericht dazu, wenn man vertiefend einsteigen möchte. Gut, ich weiß nicht, man kann es so gut wie nicht lesen, glaube ich, oder? Also es ist eine Stichprobengröße, die wir gezogen haben von 2148 Personen. Das garantiert eine relativ valide Datenbasis. Die Werte, die Sie jetzt von mir zitiert bekommen, bewegen sich auf einer mittleren Fehlertoleranz von plus minus 2 Prozentpunkten. Als Methode haben wir ein klassisches Verfahren gewählt, Face-to-Face-Interviews. Das hat ein bisschen mit dem Input des Fragebogens zu tun. Der Fragebogen war nicht so einfach zu erstellen, da es doch eine relativ komplexe Materie ist, die Fragen deswegen relativ textlastig gestellt werden mussten. Und dieses Verfahren kann eigentlich letztlich nur durch Face-to-Face garantiert werden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Der Erhebungszeitraum ist erst vor kurzem beendet worden. Am 27. Mai hatten wir angefangen, 10. Juni haben wir das Verfahren beendet. Sind also aktuelle Daten, wir aber im Einzelnen natürlich nicht die Diskussion der letzten Woche einfangen konnten, da war die Feldzeit dann schon beendet. Gut. Einleitend ein Ergebnis, das eher jetzt ein politisches ist, aber nochmal vielleicht so zur Einordnung des Themas, auch für die Bevölkerung. 77% der Befragten stehen hinter dem Ausstieg der Atomenergie, wie er 2011 beschlossen werden ist. Das ist im Großen in der Gesamtbevölkerung so festzustellen und auch in Details, wobei vor allen Dingen die jüngere Generation hier noch positiver urteilt, 82%, der Osten hier etwas gemäßigter mit 68%. Zustimmung stellen Sie in allen Segmenten der deutschen Bevölkerung fest. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein stark neues Ergebnis, aber ist ja schön, sozusagen nochmal vielleicht auch ein Ergebnis bestätigt zu haben. Vor diesem Hintergrund ist interessant, dass auch letztlich der Beschluss, der 2013 beschlossen wurde, eben eine Endlagersuche einzuführen für hochradioaktive Abfälle, im Prinzip in gleicher Größenordnung begrüßt wird. 71% begrüßen, dass es beschlossen wurde. Hier stellt man einen starken Bildungsbias fest, wie der generell durch die ganze Studie geht. Das ist auch nicht so neu. Nicht Leute, die höher gebildet sind, die einen höheren formalen Abschluss haben, sind tendenziell eher interessiert an dem Thema. Und das geht durch den ganzen Bogen, sind tendenziell auch positiver dem ganzen Verfahren ausgestellt als Personenkreis, der eine etwas formal niedrigere Bildung hat, was vielleicht für die Zukunft auch schon heißen soll, dass man dieses Segment dann auch vielleicht besser bedienen können sollte, wenn es darum geht, gerade für Transparenz oder mehr für Informationen zu sorgen. Gut. Das Interesse zu Atomenergiethemen, wir haben ja bewusst erstmal mehrere gestellt, um dann relativ einordnen zu können, ist, sage ich mir mal, mittig. Ja, es gibt ein moderates Interesse. Sie sehen unten die Skala abgebildet. Es ist so, der orangene und der rote Balken sind die positiven Nennungen. Hier gibt es ein starkes oder sehr starkes Interesse. Das liegt im Prinzip immer um die 50%, was im Umkehrschluss heißt, für 50% ist es nicht so wirklich interessant. Ja. Relativ am interessantesten ist noch das Thema Ausstieg aus der Atomenergie, war zu vermuten, die Mehrheit ist auch für dieses Thema ja sehr offen. Konkret die Endlagerung durch hochradioaktive Abfälle interessierend 47% stark oder sehr stark, was aber nun auch kein wirklich schlechter Wert ist. Ja, ich meine, das ist im Prinzip jeder Zweite, der das fokussiert. Hier sieht man, dass es vor allen Dingen Männer sind, typischerweise auch der Personenkreis, der tendenziell immer politisch interessierter ist, ja, interessiert sich auch für diese Themen mehr, dass es aber junge Menschen systematisch deutlich niedriger interessiert. Und im Ost-West-Vergleich zeitig, dass es eher auch die westdeutsche Bevölkerung interessiert, gut, das hat vielleicht auch mit der Historie zu tun, als die ostdeutsche Bevölkerung. Stellt man dem gegenüber die Informiertheit zu den Themen, so stellt man fest, dass die Informiertheit relativ niedrig ist, also es ist eine subjektiv empfundene Informationsstärke, also bei dem Thema Endlagerung sagen 16%, sie seien gut oder sehr gut informiert, relativ am besten ist man offensichtlich über den Ausstieg der Atomenergie informiert. Wir haben deswegen die beiden Fragen gestellt hintereinander, um festzustellen, ob es sozusagen Informationslücken gibt in Bereichen, die relativ wichtig sind. Das kann man grafisch gut abbilden in so einer Gap-Analyse. Also Sie sehen jetzt praktisch rechter Hand die Äußerungen, was die Leute interessiert. Je weiter rechts, desto mehr großes Interesse ist da. Und links sieht man die Informiertheit. Und man sieht generell eigentlich, die Leute sind gut, haben ein mittiges Interesse. Ja, aber im Vergleich dazu ist der Informationsstand relativ schlecht. Ja, das kann sich jetzt in den letzten Wochen etwas verbessert haben. Es ist ja immer nur ein kurzfristiger Aspekt, den man da abbildet. Es war sicherlich auch nicht das Top-Thema in den Medien. Ja, das mag diese Woche besser sein, aber in 3 Wochen vielleicht auch schon wieder schlechter. Ich will nur andeuten, es gibt praktisch, wenn man es jetzt sieht, könnte man daraus ableiten, dass man hier vielleicht noch mehr tun muss, um den Informationsstand der Bevölkerung zu erhöhen, gerade wenn es um Bürgerbeteiligung geht, Transparenz, darum zu komme ich gleich. So, die Endlagerkommission kannten vor 3-4 Wochen jeder Vierte. 26%, finde ich, ist objektiv kein schlechter Wert. Ja? Jetzt muss man dazu sagen, bei so Umfragen gibt es auch immer ein sozial erwünschtes Antwortverhalten. Also 10% sagt, also kriegen Sie immer, auch wenn keiner einen kennt. Es gibt so berühmte Umfragen, welche Politiker kennen Sie? Da gibt es so Dummies in den Umfragen, den kennen dann auch 10%. Ja? Also es ist sicherlich schon ein wohlwollendes Ergebnis. Aber generell, aus subjektiver Sicht, ich hätte es nicht erwartet, dass es ein Viertel ist. Hier ist es ganz klar, dass Leute, die höher gebildet sind, natürlich diese Kommission deutlich besser kennen als Leute, die weniger gebildet sind. Aber das sagte ich schon am Anfang. Die Ausgewogenheit in der Endlagerkommission wird mehrheitlich 55% als gegeben gesehen. Die Frage haben wir natürlich nicht so gestellt, halten Sie sie für ausgewogen, weil die Bevölkerung ja nur zu großen Teilen die Kommission gar nicht kannte. Also im Fragetext, das können Sie im Einzelnen aber alles nachlesen, wurde also nochmal im Einzelnen klargemacht, wer die Vertreter sind, aus wie vielen Mitgliedern sich zusammensetzt, Kirchenvertreter, Wirtschaft, Gewerkschaften, das wurde vorgelesen, ja, muss man dazu sagen, aber das war, glaube ich, auch gegeben in diesem Fall. Und vor diesem Hintergrund haben die Leute spontan geantwortet, ja, finde ich für ausgewogen. Umgekehrt ein Drittel sagten trotzdem, sie seien nicht ausgewogen. Aber die Ausgewogenheit, die Mehrheit findet man im Prinzip in allen Segmenten der Bevölkerung. Standortfindung. Gut, ist natürlich ein schönes Ergebnis. Nicht, wenn man sich damit beschäftigt, ist es ganz nett, dass die Bevölkerung das auch als wichtig empfindet. Das ist erstmal der Fall. Also über 80% halten es für wichtig, dass in Deutschland ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gefunden wird. Das ist ja so mit, sage ich mal, das Kernthema Ihrer Kommission. Es hat also eine hohe Legitimation, die Sie hier sehen. Nach den Gründen befragt, was sollen die Kriterien der Standortsuche sein, gibt es methodisch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist es, offen abzufragen. Das bilde ich hier ab mit den spontanen Äußerungen. Nachher werden wir sehen, ist nochmal systematisch, sind verschiedene Sachen vorgegeben, konnte man noch jeweils darauf antworten. Also diese Top-of-Mind-Antwort, so würde man das jetzt eher in der Marktforschung bezeichnet, führt dahin, dass Sicherheit das Thema per se ist und wird verschieden konnotiert. Ja, 36 sagen einfach, naja, es soll halt sicher sein, 100% Sicherheit. Manche verknüpfen es mit Generationssicherheit, mit Sicherheit Natur, Sicherheit, Schutz der Bevölkerung. Ja, aber alles spielt in dieser Dimension, ist vielleicht auch nicht ein überraschendes Ergebnis, aber es ist ein Ergebnis und auf diese offene Frage können nur 8% nichts sagen. Das ist für offene Fragen relativ niedrig. Typischerweise haben Sie bei offenen Fragestellungen immer ein KA-Anteil von, sagen wir mal, ein Viertel, ein Drittel. Ja. Wenn man nun eine Listenabfrage macht, diese Items wurden jetzt vorgelesen, ich weiß nicht, ob Sie reingucken können, ich lese sie jetzt vielleicht vor, also ich kann es jetzt hier nicht lesen, ja, aber das liegt eher an meinen Fähigkeiten des Sehens zurzeit. Sie sehen hier sortiert nach Wichtigkeit die Prozentwerte. Der oberste Prozentwert hat 80%. Der niedrigste, der hier abgebildet ist, sind rund ein Viertel, 23%. Und alle die ersten 5 Balken, die Sie sehen, befassen sich praktisch mit den Aussagen wie sichere Verwahrung der hochradioaktiven Abfälle, sagen 80%. Langfristige Lösung, künftige Generationen sollen geschützt werden, 77%. Standort fern von Wohngebieten, 75%. Überwachung durch ständige Messungen 73, sichere Transportwege 70. Also es reflektiert das wieder, jetzt semantisch etwas anders abgebildet, was spontan auch genannt wurde. Und dann kommt aber eine Lücke, nämlich der Part, sage ich mal, Partizipation. Hier jetzt umschrieben mit transparente Standortentscheidung und Mitspracherecht der Bürger. Da haben Sie auch eine Mehrheit, die das als sehr wichtig erachten, aber es ist relativ nachgeordnet zu den Sicherheitsdimensionen, die abgefragt wurden. Halte ich jetzt auch für wenig überraschend, weil Sicherheit einfach so thematisch vorne steht. Was aber de facto bei der Entscheidung aus Sicht der Bevölkerung kaum eine Rolle spielen sollte oder eine weniger wichtige, um es genau präzise zu formulieren, ist, dass sie schnell sein soll und dass sie möglichst wenig kosten soll. Soll also heißen, Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit und aus Sicht der Bevölkerung darf sich das auch, darf es auch Geld kosten. Gut, dann gab es ja Einzelbeschlüsse oder Diskussionen im Rahmen der Kommission, die wir hier teilweise noch versucht haben abzubilden. Das eine war sozusagen die Diskussion der Rückholbarkeit von radioaktiven Abfällen. Hier sehen Sie mit 74% eine starke Befürwortung in der Bevölkerung. Und was hier schon ja so ein bisschen andiskutiert wird, eine Fragestellung der Standortsuche, weiße Karte, wie auch immer. Also 3/4 der Bevölkerung hält es für richtig, dass in ganz Deutschland nach dem Standort gesucht wird. Und man kann aufgrund der Stichprobengröße jetzt auch valide gucken, ob es in den Bundesländern signifikante Unterschiede gibt. Die gibt es kaum. Also sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg als auch in Niedersachsen ist eine Mehrheit der Bevölkerung dafür, dass in ganz Deutschland nach diesem Standort gesucht werden soll. So, nun zum Thema Partizipation, der sozusagen dann der letzte Block auch dieser Umfrage war. Generell begrüßt die Bevölkerung eine frühzeitige Bürgerbeteiligung, dominant hier mit 83% genannt. Das geht auch quer durch alle sozialen Schichten, sonst kommen Sie methodisch gar nicht auf den Wert von 83%. Ja? Also Sie haben überall eine Mehrheit zu dieser Frage, also es ist sehr, sehr konsensual. Aber das mag jetzt auch ein bisschen der Frage geschuldet sein, nicht die Entscheidung wird ja erst voraussichtlich, wie ich schon entnommen habe, oder wohlwollend in 15 Jahren der Fall sein. Und die Fragestellung war hier, ob man denn Vertrauen in die Standortentscheidung hat oder haben wird, die etwa in 15 Jahren fallen wird. Also es ist praktisch im weitesten Sinne eine Frage an Vertrauen in die Institutionen, die das beschließen. Ja. Da stellen wir fest, dass knapp jeder Zweite der künftigen Standortentscheidung eher nicht vertraut. Was sich natürlich noch ändern kann, aber Sie sehen schon ganz deutlich eine sehr vorsichtige Argumentation. Man weiß vielleicht noch zu wenig darüber, aber man ist schon tendenziell kritisch aufgestellt. Ja, also man befürwortet stark die Bürgerentscheidung, glaubt aber dennoch, dass die Entscheidung zumindest schwierig wird oder dass man sie nicht glaubt. Das ist übrigens auch relativ durch alle Gruppen. Und fragt man nun ganz konkreter, wie man denn selber entscheiden würde, also angenommen, eine Entscheidung würde getroffen werden und ob man nun selber nun der Auffassung sei, dass die Wohnbevölkerung oder im weitesten Sinne die Region, die Bevölkerung der Region, die dort wohnt, ob die dem zustimmen soll, sagen 47% Nein, das ist der linke Kuchen. Und der rechte Kuchen wurde die Frage umgestellt, ob man denn, wenn man selber davon betroffen wäre in der Region, ob man die selber akzeptieren würde, kommt man zum ähnlichen Wert, 51%. Hier will ich methodisch vielleicht noch sagen, man hat normalerweise natürlich Reihenfolgeinfekte bei einer Umfrage. Ja? Um den hier auszuschließen, wurden die Items randomisiert. Das heißt, sie kamen immer in einer anderen Reihenfolge, um praktisch das eine Präjudizierende für das andere auszuschließen. Das heißt, Sie haben hier, was das erste schon gedeckt hat, eine relativ, ja, im weitesten Sinne kritische Masse, wenn die Entscheidung irgendwann mal getroffen werden wird in der Bevölkerung, mit der man irgendwie umgehen muss. Und da wurde nun die Bevölkerung gefragt, ja, wie könnte denn das vermindert werden, Ihrer Ansicht nach, mit dem ich dann auch die Grafiken abschließen möchte. Das war auch wieder eine offene Frage. Es ist eindeutig Aufklärung, es ist mehr Transparenz, es ist Information. Und gerade bei Informationen haben wir ganz am Anfang gesehen, dass die Bevölkerung tendenziell nicht informiert ist. Es hängt natürlich immer ein bisschen an einem selber, ob man sich informieren möchte. Es ist nicht das wichtigste Thema, aber ich denke, da kann man vielleicht noch mehr machen, wenn man es denn wollte. Gut, das ist so in aller Kürze die Hauptergebnisse der Umfrage.
Herzlichen Dank, Herr Schneider-Hase, nochmal für die Darstellung der Umfrage und der Ergebnisse. Irgendwie hatten wir es ja schon so im Gefühl gehabt, dass es so ausgehen wird, aber gut, dass wir es jetzt nochmal als repräsentative Umfrage sehen. Gibt es Anmerkungen und Fragen dazu? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die letzte Sitzung der Endlagerkommission, die 35. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Und wir sehen uns dann nach der Sommerpause Ende September im Umweltausschuss wieder. Herzlichen Dank. Achso, wir sehen uns gleich natürlich bei der Ministerin. Entschuldigung, das habe ich unterschlagen. 17:30 Uhr bei Frau Hendricks.